Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Reparieren und instandhalten, das könnte ein Leitmotiv sein für die nächste Architekturbiennale in Venedig. Heute wurden Pläne für den deutschen Pavillon vorgestellt. Wir berichten von der Klagenfurter Uraufführung einer neuen Oper des Komponisten Bernhard Lang und schauen nach Moskau, wo der Kreml der weltberühmten Tretjakow-Galerie eine neue Direktorin vorsetzt. Der Komponist und Arrangeur Burt Bacharach ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Und auch wir erinnern in Fazit an den Mann, der seine Mini-Sinfonien nicht am Klavier, sondern auf dem Sofa schrieb und dafür mit Oscars, Golden Globes und Grammys geehrt wurde. Was die Stadtplanungs- und Architekturdebatten thematisch bewegt, kann man alle 2 Jahre bei der Architektur-Biennale in Venedig erfahren. Die diesjährige Biennale wurde unter das Motto The Laboratory of the Future gestellt. Nun ist so ein Begriff wie Zukunftslabor ja doch sehr allgemein und man fragt sich gleich, wie die Kuratoren und Kuratorinnen ihn konkret füllen wollen. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat heute Mittag die Vorstellung des deutschen Projekts in Berlin besucht und wir werden hören, wie Sie das einordnen. Aber kurz vorweg, Nikolaus Bernau, geht es bei der 18. Biennale, deren Eröffnung im Mai ansteht, denn eigentlich immer noch so viel um die Konkurrenz zwischen den teilnehmenden Nationen?
Ja, das ist eine ganz erstaunliche Sache, weil wir wissen ja alle längst, dass der Nationalstaat nur sehr bedingt, wenn überhaupt, in der Lage ist, irgendwelche von den wirklich wichtigen Zukunftsproblemen zu lösen. Also das fängt mit Verkehrsfragen an. Man kann heute keine Straße mehr von Polen nach Deutschland bauen, ohne eben über eine Grenze zu kommen und das auch behandeln zu müssen. Beim Klimawandel hört das natürlich auf jeden Fall gar nicht auf. Das heißt, im Grunde genommen hat sich der Nationalstaat als Organisationsinstrument für alles, was großräumige Planungsprobleme angeht oder selbst die Wohnungsfrage, völlig erledigt. Ja? Also eine Wohnungsfrage kann sich plötzlich ganz neu stellen, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht. Einerseits. Andererseits ist es tatsächlich so, dass diese Architekturbiennalen, genau wie die Kunstbiennalen, ihren Reiz ja genau daraus beziehen. Dass dort nämlich verschiedene Gruppen, nennen wir sie mal, die sich als Nationen bezeichnen, sei es Frankreich, Ukraine, Russland, Großbritannien etc., dass die tatsächlich in Konkurrenz zueinander stehen und dass man diese Pavillons vergleichen kann. Und dann eben auch sehen kann, weil es eben so ein, wenn auch sehr wirklich sehr, sehr vages Oberthema gibt, wie die verschiedenen Staaten und Nationen darauf reagieren, dass es zum Beispiel so etwas wie einen Klimawandel gibt oder die Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten. Insofern hat es dann doch eben eine Rolle, obwohl alle, die man so fragt, zum Beispiel bei der Architekturbiennale, sagen, nein, der Nationalbegriff hat sich natürlich völlig erledigt.
Und wie will jetzt Deutschland in seinem Pavillon auf das Motto reagieren?
Ja, das wird voraussichtlich, also wir sprechen ja immer noch in der Zukunft, das wird voraussichtlich ziemlich bunt werden und ich glaube sogar ziemlich lustig. Also das könnte ein richtig amüsanter Pavillon sein, der einfach auch Spaß macht und der auch Spaß machen soll. Also so ein bisschen rauskommt aus dieser verbiesterten Planungsdebatte und die ist ja oft manchmal sehr, sehr dröge und da weiß jeder genau, wo es lang geht und wie was richtig ist. Die Kuratoren haben sich rund um die Architekturzeitschrift Arch Plus herumgefunden, sind 2 größere Architekturbüros, eins davon übrigens bekannt geworden, ein belgisches, durch ein Genossenschaftsprojekt in München, das gerade einen richtig wichtigen Preis bekommen hat, wegen Zusammenarbeit. Ja, da geht es immer wieder um dieses Thema Zusammenarbeit. Und es geht eben um das Thema Nachhaltigkeit. Und das fangen die dann auch ganz fundamental an. Sie haben nämlich die Kunstinstallation aus der letzten Kunstbiennale von Maria Eichhorn im deutschen Pavillon haben sie einfach stehen gelassen. Sie haben bloß die Archivalien natürlich rausgeräumt, aber Frau Eichhorn hat ja den Pavillon ziemlich kraftvoll verändert, muss man so zu sagen. Also sie hat die Wände aufgerissen und die Fußböden aufgerissen, um zu zeigen, was da drunter liegt, dass das nämlich eigentlich ein ziemlich faschistisches Teil ist. Ja, das lassen die alles stehen und offen. Und dann haben sie sich eben außerdem noch einmal kräftig in den Abbau, wenn man so will, der Kunstbiennale hineinbewegt, wie mir einer der Kuratoren, Florian Summer, erklärt hat.
Wir haben ganz viel Holz gesammelt vor Ort, von der Kunstbiennale in Venedig abgebaut und jetzt im Pavillon eingelagert. Wir möchten das im Rahmen der Architekturbiennale weiterverwenden. Jetzt kann man sagen, es gibt eine Dachlatte, die da ist. Die kann man mit einem Fuchsschwanz zersägen. Das kann fast noch jeder. Man kann sie aber auch mit einer Oberfräse bearbeiten. Da braucht man schon Fertigkeiten dafür. Man kann sie aber auch mit einer CNC-Fräse bearbeiten, wo man plötzlich sehr teures Gerät für braucht. Und uns interessieren alle diese Dimensionen davon.
Ja, und das Material, das wird eben gestapelt und sortiert und getrocknet und das soll dann neu verbaut werden. Und letztlich ist das schlichtweg der Müll aus der alten Ausstellung. Und ja, da passiert was mit.
Aber mit was für einem Ziel?
Das Wesentliche ist, man möchte 5 Themen illustrieren. Das ist zum Beispiel Verpflegen in einer Stadt wie Venedig, wirklich sehr, sehr kompliziert. Also wie ernährt man sich? Wie reinigt man diese Stadt? Wie reinigt man Architekturbiennale von dem ganzen Plastikmüll, der dort entsteht zum Beispiel? Aber auch, wie inventarisiert man Materialien? Danach, wie man sie weiterverwerten kann? Die kann man ja nicht einfach nur nehmen. Es ist nicht alles ein Brett. Es sind oft Verbundmaterialien, die kompliziert auseinanderzunehmen sind. Und wie arbeiten wir eigentlich alle zusammen? Handwerklich zusammen, aber wie arbeiten wir auch sozial zusammen? Das sind so die Themen, die dort illustriert werden sollen. Wie das aussehen wird, keine Ahnung.
Im Pressetext, Nikolaus Bernau, ist sogar von Instandsetzung die Rede. Kann man das wortwörtlich nehmen?
Es ist sogar von Instandbesetzung die Rede. Also richtige, gute Sentimentalität. West-Berlin, frühe 1980er Jahre. Das ist noch sehr vage, sagen wir es mal so, weil da wird natürlich nichts instand besetzt. Die sind da ganz offizielle Mieter. Das ist jetzt nicht das Problem. Sondern das Entscheidende ist, man möchte sich erinnern an diese große Zeit oder idealisierte Zeit des Zusammenarbeitens. Und wir machen aus den alten Häusern neue Häuser, indem wir eben ganz viel zusammenarbeiten und die alten Mieter nicht vertreiben. Und ganz wichtig, es dreht sich immer darum, Klimawandel ist eben auch weiterbauen, ist mit dem alten Material arbeiten, ist aber eben auch eine soziale Frage. Das ist ziemlich idealisiert, da fehlt noch eine Menge historischer Background, aber ja, das kann ja noch kommen, nicht?
Klingt alles so, als wollte man bei der nächsten Biennale das Handwerk doch auch mehr achten als zuletzt.
Ja, ganz, ganz klar. Da geht es ganz stark darum, handwerklich zu arbeiten, auch detaillierter zu werden, kleiner zu werden. Und mir hat die Kuratorin Franziska Gödicke das, glaube ich, ganz gut erklärt, was sie eigentlich bewegt hat.
Die Biennale ist eine nationalstaatliche Leistungsschau. Ergo wird jedes Jahr quasi präsentiert, welche neuen technokratischen oder innovativen Neuerungen der Architektur passieren. Wir haben die Antithese formuliert, dass total viel im Bestand schon da ist und man gerade in Anbetracht der Klimakrise, aber auch sozialer Probleme und urbaner Verdrängungseffekte anfangen muss, mit dem Bestand zu arbeiten. Das heißt reparieren, Instand besetzen und pflegen.
Ja, und das ist die volle Antithese nicht nur zu den vielen anderen Pavillons, sondern auch dazu, was da eben bei der letzten Architekturbiennale zu sehen war. Da war ja nur der nackte Raum mit kleinen QR-Codes und man konnte sich dann ins Internet reinbewegen. Und hier geht es wirklich darum, man will diese Architekturbiennale wieder zu einem Teil von Venedig machen und zu einem auch engagierten Teil von Venedig und auf die Stadt eingehen, was bei der letzten Architekturbiennale überhaupt keine Rolle gespielt hat.
Teil unseres Konzepts ist natürlich, dass wir uns auch mit venezianischen Initiativen vernetzen und über die Laufzeit der Biennale hinweg auch zusammenarbeiten. Und wir haben ein sehr breites Feld an unterschiedlichen Initiativen, die alle sich darum kümmern, dass die Stadt Venedig unterhalten wird, dass sie eigentlich mit dieser Masse an Besucherinnen und Besuchern, die da jedes Jahr kommen, auch umgehen können.
Ja, und Summan, das ist eben eine der Kuratoren, dem ist schon klar, wie sehr das alles davon abhängt, dass die Leute auch mitmachen. Ja, wenn die nicht mitmachen, dann ist eben dieser Pavillon möglicherweise auch sehr langweilig. Aber jetzt, nach der heutigen Vorstellung, muss ich sagen, das kann eine ganz tolle Sache werden.
Reparieren, Instand besetzen und pflegen, das sind Aufgaben, auf die die Kuratorin der 18. Architekturbiennale in Venedig vorbereitet sein müssen und für diese Lösungen finden. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich bei einer Vorschauveranstaltung ein Bild davon machen können, auch von dem, was für den Deutschen Pavillon geplant ist. Besten Dank dafür.
War eine Freude.
Easy Listening, das ist gefällige Musik, die man nebenbei hören kann. Burt Bacharach hat daraus eine hohe Kunst gemacht. Die Topstars seinerzeit haben Bacharachs Kompositionen gesungen und zusammen haben sie dafür gesorgt, dass er 73 Top 40 Hits in den USA landen konnte und fast ebenso viele in Großbritannien. Heute ist ein langes Musikerleben zu Ende gegangen. Burt Bacharach ist in seinem Haus in Los Angeles Angeles. Wie es heißt, friedlich gestorben mit 94 Jahren. Love Überland erinnert an den genialen Songschreiber.
Raindrops are falling on my head. Bert Bacharach, geschrieben wie dieses Dörfchen Bacharach am Rhein, geboren aber in Missouri und aufgewachsen in New York, wo er dann in den Nachtbars Bebop hört und bei modernen Klassikern Komposition studiert. Sein Geld verdient er, indem er andere Künstler auf dem Klavier begleitet, auch später noch als künstlerischer Leiter von Marlene Dietrich. Oh, my baby, don't do the twist. Allerdings war ihm, da war er 30, aufgefallen, wie schlecht in einer Band, bei der er einsprang, die meisten Songs waren. Da könnte er jeden Tag 4-5 bessere schreiben. Also ging er dorthin, wo es tatsächlich der Job der Leute war, jeden Tag 4-5 Songs zu schreiben. Ins Brill Building, das war ein Bürohaus in New York, in dem die Angestellten wie am Fließband Popsongs schrieben, von denen auch viele in die Charts kamen. Bacharach aber stellte fest, dass er nicht 4-5 Stücke an einem Tag schreiben konnte, die ihm dann auch gefielen. Vielmehr schrieb er zusammen mit seinem Stammtexter Hal David Songs, die zwar klangen wie moderner Pop, aber eigentlich mehr mit Cole Porter und Irving Berlin zu tun hatten als mit dem Charts einerlei. Und nach einer gewissen Vorlaufzeit kauften die Künstler auch seine Kompositionen und Bacharach und David begannen, Hits in Massen zu schreiben. What's it all about? I'll feel the look of love. Don't you know that I'll never fall in love again? Die meisten ihrer besten Songs gingen an ihre Haus- und Hofsängerin Dionne Warwick. Die hatte Bacharach als Backing-Sängerin entdeckt und sie konnte seltsamerweise seine vertrackten Kompositionen perfekt interpretieren. Voller Seele und Sex, trotz dieser kaum nachvollziehbaren Harmoniewechsel, der verschleppten und gebrochenen Zählzeiten, vom Hymnischen ins Locker-Flockige wechselnd, das konnte nicht jeder. Sogar Frank Sinatra räumte ein, das einzige Stück, mit dem er jemals echt zu kämpfen hatte, sei Birds, Wives and Lovers gewesen. Vom Walzer in den Bossa Nova mit jazzigen Einschüben oder polytonalen Passagen in verschiedenen Tonarten gleichzeitig komponierte er, wie er das im Studium bei Darius Milhaud gelernt hatte, und immer verschachtelt wie das wirkliche Leben hinter den Geschichten, die der Textdichter Hal David erzählte. Dabei hörten die Stücke sich aber federleicht an, waren immer geschmackvoll, attraktiv und entspannt. Und das passte gut zu diesem coolen Frauenschwarm mit den lässigen Klamotten und dem gelassenen Auftreten, dem einzigen Songwriter, der nicht aussieht wie ein Zarenarzt, wie sein Kollege Sammy Kahn es mal ausdrückte, und der, ach wie beeindruckend, seine luxuriösen Minisymphonien nie am Klavier schrieb, sondern auf dem Sofa. Das goldene Bacharach-Jahrzehnt waren die 60er Jahre, in denen diese gewisse Birdness die Eleganz und Raffinesse in die scheppernd rockende Popmusik zurückbrachte. Jede Menge Hits, Broadway und Film- und Fernsehmusik. Als sich Hal und Bird und Dionne dann 1973 verkrachten, zog sich Bacharach von der Arbeit zurück. Seine Stücke aber geisterten als Evergreens durch die Radiokanäle, bis die Austin Powers-Filme und die Lounge-DJs sie auch fürs junge Publikum wieder hervorkramten. Richtige Musiker wie Noel Gallagher oder Faith No More hatten seine Kompositionskunst eh immer auf dem Schirm. Und nach 21-jähriger Pause schrieb Bacharach dann in den 90ern mit Elvis Costello zusammen ein wunderbares Album voll nachtschwarzer Melancholie. That song is sung out. This bell is rung Und spätestens als Burt Bacharach beim Glastonbury Festival auftrat, wurde wieder einer weiteren Generation klar, dass Easy Listening natürlich nicht Easy Doing heißt. Oder schon mal probiert, eine Melodie wie What's New Pussycat nachzupfeifen? What's new, Pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, Pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you.
Tom Jones hat den Hit gesungen und ihm wäre zuzutrauen, dass er ihn auch pfeifen konnte. Burt Bacharach, der mit 94 Jahren in Los Angeles gestorben ist, hat, wie wir eben gehört haben, viele Songs für Dionne Warwick geschrieben. 1964 sang sie das melancholische Walk on By zum ersten Mal. Die Moskauer Tretjakow-Galerie ist neben der Eremitage in St. Petersburg Russlands wichtigstes Kunstmuseum. Jüngst regten sich Besucher über kopflose Madonnen und unübersichtliche Apostelbilder auf und befanden, dass Alkoholikern und Randgruppen im Museum zu viel Aufmerksamkeit bekämen. Das Kunstministerium leitete daraufhin eine Untersuchung ein und wollte von der Museumschefin Zelfira Tregulova wissen, wie sie sich zu den angeblichen Verstößen gegen spirituelle und moralische Werte verhalte. Ihr wurde bis zum 6. Februar eine Frist gesetzt. Die ist abgelaufen und nun erfahren wir, dass eine neue Frau die Leitung der berühmten Galerie übernimmt. Die Journalistin Gesine Dornblüt hat für uns recherchiert, was der Wechsel an der Spitze eines solchen Museums und die Personalie bedeutet. Zelfira Tregulova war in der internationalen Kunstszene gut vernetzt. Jetzt muss sie nach 8 Jahren an der Tretjakow-Galerie gehen. Wie, Gesine Dornblüt, wird denn der Wechsel begründet?
Die Mitteilung des Kulturministeriums fällt ziemlich knapp aus. Da heißt es einfach, Tregulova verlässt ihren Posten, weil ihr Vertrag ausläuft. Das klingt also erstmal unspektakulär, aber freiwillig ist das Ganze offenbar nicht. Also Zelfira Tregulova selbst spricht von Entlassung. Ein russischer Agenturjournalist hat bei ihr angerufen. Er zitiert sie folgendermaßen: Sie wollen wissen, was ich über meine Entlassung denke, von der ich aus den Medien erfahren habe? Nichts, danke. Und dann soll sie aufgelegt haben. Der Hintergrund, den haben Sie eben angedeutet, das dürfte eine Auseinandersetzung mit dem Kulturministerium sein. Es hatte ja Ende Januar diesen Beschwerdebrief gegeben. Ein Besucher monierte die Werke der Dauerausstellung. Sie widersprächen den geistig-moralischen Werten, die Präsident Putin ja proklamiert. Und das Ministerium für Kultur forderte dann, dass die Tretjakow-Galerie das korrigieren solle und die Ausstellung in Übereinstimmung bringen solle mit eben diesen Werten. Und das Ganze wurde auch in Moskau und insbesondere in der Kunstwelt ziemlich laut und breit diskutiert. Also es wurde schon erwartet, dass das Ganze Folgen haben könnte.
Die Nachfolgerin heißt Jelena Pronicheva. Wer ist sie und was für Qualifikationen bringt sie mit für die Aufgabe als Direktorin eines Museums, dessen Besucherzahlen unter Tregulova auf 2,8 Millionen jährlich gestiegen sind? Das ist ja doch enorm und hat sicherlich mit den Ausstellungen zu tun, die sie realisiert hat.
Ja, Jelena Pronicheva ist 39 Jahre alt. Sie ist nicht bekannt geworden bisher als Kunstwissenschaftlerin. Sie hat zunächst außerhalb der Kultur gearbeitet, in der Staatsduma, bei Gazprom im Außenhandel, bei der Gazprom Bank. Aber dann ging sie tatsächlich auch schon vor knapp 10 Jahren in den Kultur- und Museumsbetrieb. Sie wurde 2013 Direktorin des Jüdischen Museums und 2020 dann Chefin des Polytechnischen Museums. Die kritische Presse interessiert aber ein anderes Detail aus ihrer Biografie, die Moscow Times, die Online-Zeitung, schreibt nämlich, sie sei die Tochter eines Geheimdienstgenerals, und zwar heißt der Wladimir Pronicheff. Er war 1998 stellvertretender FSB-Chef, zuerst unter Putin, als der Chef des Geheimdienstes war, dann unter Putins Nachfolger, dem Putin-vertrauten Nikolai Patruschew, der jetzt Chef des Nationalen Sicherheitsrates ist. Und Pronitschew wurde auch von Putin mit dem Orden Held Russlands ausgezeichnet, weil er vor gut 20 Jahren eine Operation zur Befreiung der Geiseln im Theater Nordost leitete. Das war eine große Sache mit vielen Toten und da gab es auch viel Kritik danach an dem Einsatz der Geheimdienstler, weil eben dabei auch viele Besucher starben, nicht nur die Geiselnehmer. Ja, und die Tochter also dieses Geheimdienstgenerals Jelena Pronitschewa, die wurde von Putin auch schon im vergangenen Jahr in den Rat beim Präsidenten für Wissenschaft und Bildung aufgenommen.
Ist denn die Neubesetzung der Direktorenposition ein Indiz dafür, dass der Kreml immer stärker in den Kunstbetrieb eingreifen will und das auch tut?
Ich denke ganz klar. Also, dass Kinder von Putin-Vertrauten in Schlüsselpositionen gesetzt werden, das gibt es schon lange, aber bisher betraf das vor allen Dingen Wirtschaft und Politik. Und jetzt ist es aber so, dass der Staat seine Kontrolle eben immer weiter ausweitet, auch in die Kultur. Wladimir Putin hat im November 2022 einen Erlass unterschrieben über den, wie es heißt, Erhalt und die Festigung der traditionellen russischen geistig-moralischen Werte. Da ist auch angeordnet, der, wie es heißt, Verbreitung destruktiver Ideologien entgegenzutreten. Das richtet sich unter anderem auch an Schulen. Da findet also entsprechender Unterricht statt. Und interessant ist, dass genau auf diesen Erlass auch dieser sogenannte besorgte Museumsbesucher Bezug nahm, als er diesen Brief schickte wegen der Dauerausstellung in der Tretjakow-Galerie. Und dieses Denunziantentum, das greift wirklich um sich. Das gibt es schon seit Jahren. Es wird aber immer mehr. Und gerade gestern gab es ein weiteres Beispiel. Das betraf nicht die Museumswelt, sondern das Theater. Und zwar konkret die Schauspielerin Lia Achejakova. Sie ist wirklich eine Legende. Sie ist 84 Jahre alt, spielt seit 1977 am bekannten Moskauer Theater Savremennik. Oder spielte, muss man sagen, denn gestern wurde bekannt, dass das Stück, in dem sie eine Hauptrolle spielt, aus dem Repertoire gestrichen wurde. Und sie sagt, der Direktor des Theaters habe sie angerufen und erzählt, er habe Briefe irgendwelcher erzürnter Bürger auch bekommen. Und Achejakova, muss man dazu sagen, sie ist wirklich sehr beliebt und sie hat ihre Popularität auch benutzt, um gegen den Kreml, gegen den autoritären Kurs von Wladimir Putin und zuletzt auch gegen den Krieg zu sprechen.
Wie, Gesine Dornblüt, fanden die Reaktionen auf die Ablösung von Selfira Tregulova als Direktorin aus?
Die BBC hat mit der russischen Feuilleton-Journalistin Kira Dalinina gesprochen. Die schreibt für den Kommersant, eine russische Zeitung. Und sie sagt, das war erwartbar, dass die Chefin gehen müsse. Sie kritisiert den Schlingerkurs Tregulovas. Tregulova habe versucht, bis zum letzten Moment zu bleiben in der Tretjakow-Galerie, sei bereit gewesen, dafür Kompromisse einzugehen. Zum Beispiel, das erwähnt diese Journalistin, bei der Moskauer Biennale im letzten Jahr, die ja dann auch abgesetzt wurde, da seien eben Werke sehr systemtreu von Künstlern des Donbass gezeigt worden, zugleich aber auch Kunstwerke mit der ukrainischen Fahne. Und sie spricht von einem Versuch, sich durchzulavieren, und das habe aber nichts gebracht. So jemand werde eben so oder so entlassen. Ja, und liberale Stimmen, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, das kann man vielleicht auf den Punkt bringen. Ein Zitat, da heißt es, die Tretjakow-Galerie ist jetzt in den Händen der Tochter eines FSB-Generals.
Selfira Tregulova hatte viele international beachtete Ausstellungen nach Moskau geholt und immer wieder auch russische Kunst im Westen präsentiert. Nun ist sie durch eine junge Politikwissenschaftlerin ersetzt worden. Was der Wechsel an der Spitze der berühmten Tretjakow-Galerie bedeutet, hat uns Gesine Dornblüt gesagt dafür. Vielen Dank.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist in Frankreich in die ehrwürdige Académie Française aufgenommen worden. In seiner auf Französisch gehaltenen Rede hob Vargas Llosa die Rolle der Literatur in der Demokratie hervor und kritisierte das autoritäre Regime des russischen Präsidenten Putin. Außerdem feierte er die französische Literatur. Sie habe die ganze Welt von einer besseren Welt träumen lassen, sagte er. Der Nobelpreisträger aus Peru ist der erste Schriftsteller, der in die Akademie aufgenommen wurde, obwohl er nicht auf Französisch schreibt. Die Académie Française zählt zu den ältesten Einrichtungen des geistigen Lebens in Frankreich und wacht über die Vereinheitlichung und Pflege der französischen Sprache. Der britische Musiker und Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters hat mit einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat für Kritik gesorgt. Er sprach auf Einladung Russlands und forderte zwar, die Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg einzustellen, machte aber auch dem Westen Vorwürfe. Antje Passenheim.
Waters sprach sie alle an. Präsident Biden, Präsident Putin, Präsident Zelensky, die USA, die NATO und Russland. In seiner Videoansprache forderte er von ihnen, bitte ändern Sie jetzt Ihren Kurs und stimmen Sie sofort einem Waffenstillstand in der Ukraine zu. In seiner Rede verurteilte Waters zwar die, so wörtlich, illegale Invasion der Ukraine durch Russland aufs Schärfste, er kritisierte aber auch den Westen, der russische Einmarsch sei nicht unprovoziert geschehen, daher verurteile er auch die Provokateure aufs Schärfste.
Nach einem Aufruf Waters in der Vergangenheit, der Westen solle Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen, hatte die polnische Stadt Krakau geplante Konzerte gestrichen. Auch das Land Hessen will erreichen, dass ein für Ende Mai geplantes Konzert von Waters in Frankfurt abgesagt wird. Tschechiens künftiger Präsident Pavel will die bis ins Mittelalter zurückgehende Tradition eines Architekten der Prager Burg wieder aufnehmen. Vorgespräche mit dem preisgekrönten Architekten Josef Pleschko seien bereits geführt, sagte Pavel in einem Interview des tschechischen Rundfunks. Das bislang letzte Staatsoberhaupt, das einen eigenen Architekten für den Regierungssitz beschäftigte, war Václav Havel in seiner Amtszeit von 1993 bis 2003. Architekt Pleschko hatte immer wieder kritisiert, dass der aktuelle Amtsinhaber Seemann und sein Vorgänger große Teile der Prager Burg für die Öffentlichkeit verschlossen hielten. Die Burg gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Schauspieler Dieter Schad ist tot. Er starb am vergangenen Samstag im Alter von 96 Jahren in seiner Geburtsstadt Wiesbaden, wie seine Agentur unter Berufung auf dessen Ehefrau bestätigte. Bekannt war er unter anderem durch seine Mitwirkung in den TV-Produktionen Lindenstraße und Tatort. Nach einer Ausbildung an der Schauspielschule seiner Heimatstadt Wiesbaden stand er in mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, war aber auch an verschiedenen Stadttheatern tätig.
Das waren die Kulturnachrichten von Christian Riedel. Nur 37 Bilder hat der Maler Vermeer hinterlassen. Wenn es einem Museum gelingt, 28 Gemälde zusammenzutragen, dann sollte man sich schnell um Eintrittskarten bemühen. Wir haben in Fazit von der Eröffnung der Schau im Amsterdamer Rijksmuseum berichtet, aber das Phänomen der ungeheuren Popularität des Vermeerschen Werkes interessiert selbstverständlich mehr Kolleginnen. Sie haben die Kunsthistorikerin Uta Neidhardt und den Kunstkritiker Kolja Reichert zum Gespräch eingeladen. Im Podcast Lakonisch Elegant dachte Reichert auch über gute und schlechte Blockbuster-Ausstellungen nach.
Es gibt Blockbuster-Ausstellungen, die wirklich auf das Geld und auf die Einnahmen zielen. Ich finde die aber weniger problematisch, wenn sie jetzt von Vermeer oder so handeln. Zunehmend hat man so als Museum den Eindruck, dass man die Thesen der Zeit abhandeln muss. Und das sind dann oft Ausstellungen, die sind dann eher journalistisch gedacht und assoziiert. Und da trainiert sich auch eine Öffentlichkeit so nach und nach ab, sich dem auszusetzen, was eigentlich die Kernaufgabe der Kunst ist, nämlich uns zu konfrontieren mit Dingen, die nicht nur uns fremd sind, sondern die auch völlig fremdartige und neuartige Formen vorstellen, wie man wahrnehmen kann, wie man schauen kann, wie man Dinge kombinieren kann.
Die Geschichte des gottesfürchtigen Hiob ist Jahrtausende alt. Er verliert seine 10 Kinder, seine Tierherden werden geplündert oder kommen um, sein Haus stürzt ein, sein Körper ist mit schrecklichen Geschwüren übersät und die Dorfgemeinschaft zwingt ihn, außerhalb zu leben. Zu sagen, dass der biblische Hiob eine geprüfte Existenz war, ist untertrieben. Er hat Schreckliches ertragen, seinen Glauben an Gott aber bewahrt. Wie geht das? Den Schriftsteller Josef Roth hat diese Frage bewegt. Sein Hiob ist ein frommer Jude, der seinen Kindern von Russland nach Amerika folgt und dort geht das leidgeprüfte Leben weiter. Der Komponist Bernhard Lang hat Josef Roths Hiobs Roman für die Oper in Klagenfurt vertont. Jan-Florian Fuchs hat für Fazit die Uraufführung besucht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was für einen theatralischen Rahmen hat Regisseur Michael Stürminger, der ja auch das Libretto geschrieben hat, der Rothschen Geschichte gegeben?
Einen sehr präzisen und zugleich auch einen sehr sparsamen. Die wesentlichen Szenen, die passieren vorne in Richtung Rampe und das bekommt dann oft auch so eine Kammerspielatmosphäre. Und der Chor, der in diesem Stück auch eine Rolle spielt, der ist meistens schattig im hinteren Teil der Bühne drapiert. Und es gibt noch ein großes, ja, man kann eigentlich sagen, ein Leuchtobjekt, das sich auch immer wieder mal bewegt, so ein großes Teil, das vom Bühnenhimmel herabkommt und das eben verschiedene Neonröhren hat, die dann ein ganz merkwürdiges, so zwischen, ja, lunares Licht dort noch auf diese Szenerie werfen. Ansonsten ist es recht straight, erzählt die Geschichte allerdings doch mit einigen Nuancen, was die Vorlage von Josef Roth betrifft vor allen Dingen. Das ist gerade das Ende. Am Ende gibt es ja eine große Versöhnlichkeit bei Roth, dieses Einsehen letztendlich und auch die Gläubigkeit. Und hier ist es offen, hier ist der entweder dem Schlafen jetzt zukommende oder aber sterbende Hiob, er liegt dort und sein behinderter Sohn, der inzwischen wieder erwarten, das ist das eigentliche Wunder, zu einem großen Dirigenten wurde, der kommt zu ihm und es gibt ein ganz berührendes Schlussgespräch und der Vater sagt zum Sohn, wir reden morgen weiter, wir gehen morgen spazieren. Das ist eigentlich so eine typisch jüdische Denkfigur. Eigentlich liegt er aber im Sterben, hat man den Eindruck.
Nun spielt ja ein Gutteil der Geschichte in den USA. Nimmt Bernhard Lang die musikalischen Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts in der neuen Welt in seine Kompositionen auf?
Ja, das Ganze ist sehr eingängig zeitweise mit Jazzrhythmen, mit einer schönen Harmonik. Bernhard Lang arbeitet ja mit Loops, mit Wiederholungen, mit Schleifen. Die kommen hier auch vor, aber sie sind deutlich sparsamer eingesetzt als in früheren Werken. Also es gibt nur ein paar Wiederholungen immer wieder eigentlich von Kernsätzen, die dann gesungen oder auch deklamiert werden. Ansonsten ist das eine üppig instrumentierte Partitur. Ich fand das sehr gut für diese guten 90 Minuten Spielzeit und es gibt als Kontrast zu der wilden und jazzigen Amerika-Zeit dann auch immer wieder sehr getragenes vom Chor, kommentierendes in Choralform. Das ist ein kleiner Eindruck.
Also meditativ religiöse Klänge, die diese Oper auch integriert. Bernhard Lang hat ja einmal gesagt, dass da, wo er nicht weiter sprechen kann, seine Musik spricht. Was, Jan-Florian Fuchs, schätzen Sie an seiner Musiksprache, seinen Klangwelten?
Also wirklich das Direkte, was heute Abend zu erleben war, das direkte Umsetzen von Emotionen, das geht wirklich unter die Haut, das hält einen immer bei der Stange und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Stück ist, das jetzt durchaus auch mal an kleineren und mittleren Häusern, wie es ja Klagenfurt eines ist, auch nachgespielt wird. Das ist gleichsam repertoire-tauglich. Wir haben einen Synthesizer-Part noch, Adam Rogalla hat den gespielt, da gibt's so Experimente mit Vierteltönen, wofür Bernhard Lang auch steht, aber diese oft so komplexen Klangwelten, die man dann genau analysieren kann, die spielen beim Hören gerade bei diesem Werk eigentlich keine große Rolle. Aber es ist eben auch nicht unterkomplex. Da macht es jetzt uns auch nicht zu einfach, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr gute Mischung, finde ich. Und da gehört jetzt in Klagenfurt zu diesem Erfolg, auch beim Publikum, das gab stehende Ovationen, auch eine sehr, sehr gute Besetzung, etwa mit Ava Dodd als Miriam. Das ist dann eine der Kinder, der Töchter von, ja, der Hiob heißt ja Mendel Singer, die prostituiert sich dann gleichsam. und Menuchin Thomas Lichtenegger, ein ganz toller Countertenor. Die Titelpartie selber hat Alexander Keimbacher gesungen, fand ich auch sehr überzeugend. Und Tim Anderson mit Werf, das Orchester an diesem Abend, dirigiert das Kärntner Symphonieorchester. Also ich fand das eine sehr gute Aufführung insgesamt. Der kleine Einwand, den ich hätte, der bezieht sich dann doch nochmal auf das Libretto von Michael Sturminger. Das ist mir an dem einen oder anderen Stelle ein bisschen zu platt, wenn man so will, ein bisschen zu direkt. Also ein bisschen Metaphysik im Libretto hätte der Sache dann auch gut getan, finde ich.
Würde auch zu der Figur des Hiob passen. Am genau. Stadttheater Klagenfurt ist die Oper Hiob des österreichischen Komponisten Bernhard Lang heute erstmals aufgeführt worden. Jörn Florian Fuchs war in der Premiere. Vielen Dank für Ihre Kritik.
Sehr gerne.
Umweltzerstörung, Flucht und Vertreibung, das sind drängende Themen unserer Gegenwart. Und wir spüren und sehen, dass die Politik und Gesellschaften Antworten finden müssen. Die Architektin Marina Tabassum lebt in Bangladesch, das heißt in einem Land, das regelmäßig von heftigen Stürmen und Überschwemmungen heimgesucht wird. Manchmal sind bis zu 8 Millionen Menschen davon betroffen. Hochwasser und erodierte Ufer treiben die Menschen in immer höher gelegene Gelände. Häuser müssen umgesiedelt werden. Auf all diese handfesten Probleme reagiert Marina Tabassum mit Konzepten, die sie gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet. Juli Metzdorf hat die 55 Jahre alte Architektin, deren Arbeiten von heute an in der Münchner Pinakothek der Moderne ausgestellt werden, getroffen.
Bangladesch ist ein Land des Wassers. 700 Flüsse, Seen, Teiche, Kanäle, Sümpfe, Mangrovenwälder und die Küste zum Golf von Bengalen bilden eine große Wasserlandschaft mit ihren besonderen Herausforderungen. Fluten, Überschwemmungen, Bodenerosion und starke Regenfälle gehören für die Einwohner zum Alltag. Die in der Hauptstadt Dhaka geborene Architektin Marina Tabassum hat auf diese Bedingungen ihre ganz eigene Antwort gefunden. Sie hat ein modulares Haussystem entwickelt, das nicht nur preiswert ist, sondern auch mobil.
Es geht darum, mit lokalen Materialien zu arbeiten. Das ist Bambus. Sie sehen die Stahlverbindungen, die machen alles stabil. Es braucht nur sehr wenig Bodenfläche und ein kleines Fundament. Man kann es sehr einfach abbauen und an einem anderen Ort wieder aufbauen.
To a different location and rebuild it.
In die vorgefertigten Verbindungselemente aus Stahl kommen Bambusrohre im entsprechenden Durchmesser. Die Winkel stimmen automatisch. Darüber ein paar Holzplatten als Boden und zuoberst zwei Dachelemente aus Wellblech oder auch natürlichem Material, die zum Satteldach zusammengefügt werden. Fertig. Mobile Häuser haben in Bangladesch eine lange Tradition. Durch den zweigeschossigen Aufbau aber erweitert Marina Tabassum die Idee entscheidend. Bei einer kurzzeitigen Überflutung des Bodens kann das Haus stehen bleiben. Über eine Leiter gelangt man dann ins trockene Obergeschoss. Erst wenn absehbar ist, dass der Boden komplett weggespült wird, kann man das Haus abbauen. Durch das Modulsystem können die Elemente außerdem zu größeren Einheiten zusammengefasst werden. So kann nicht nur privater Wohnraum, sondern zum Beispiel auch ein öffentliches Gemeindezentrum schnell und einfach umgesiedelt werden.
Durch die Klimakrise und all die Wasserbewegungen und das Wasser aus den Bergen werden wir in Zukunft viele Menschen sehen, die ihre Heimat verlassen müssen. Aber wenn sie ihr Land verlieren, wissen sie nicht, wo sie neu bauen können. Sie suchen nach Orten, wo sie kostenlos bleiben können. Deshalb sind diese Häuser vor allem für die landlosen, einkommensschwachen Menschen, die von der Klimakrise besonders betroffen sind.
$250 kostete solch ein Haus ursprünglich. Wegen der gestiegenen Preise sind es mittlerweile 450. Doch nicht nur der einkommensschwachen Landbevölkerung kommt es zugute. Auch als Flüchtlingsunterkunft eignet sich das Haussystem. Immerhin leben fast 1 Million Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar derzeit in Bangladesch. Hier ist die Rolle der Architektur als Medium zur Stabilisierung der Gesellschaft spürbar. Die Auseinandersetzung mit der Natur ist selbst in jenen Tabassum-Gebäuden zu spüren, in denen gar kein Grün zu sehen ist. Ihre mehrstöckigen Wohn- und Bürohäuser haben ungewöhnliche Fassaden. Spitzwinklig falten sie sich an der Seite auf, wie die Kiemenlamellen eines Haifischs. Sie leiten so den Wind ins Innere der Gebäude und verhindern zugleich direkte Sonneneinstrahlung. Die Fassade als Klimaanlage. Die Ausführung der Gebäude in Ziegelstein fußt auf der lokalen Bautradition.
Wir leben in einem Delta. Wir haben keine anderen Materialien wie Steine oder Ähnliches. Wir haben nur Erde. Um irgendetwas Dauerhaftes zu bauen, haben die Menschen normalerweise Erde benutzt und zu Ziegeln gebrannt.
Viele ihrer Projekte hat Marina Tabassum in den Vororten der Millionenstadt Dhaka verwirklicht. Hier ist die Bausituation oft besonders chaotisch. Tabassum versucht, mit ihren Entwürfen Ruhepole zu schaffen. Die Anlagen sind klar, ja streng strukturiert. Wo immer möglich, gibt es Innenhöfe. Die Baukörper selbst zeigen sich in einfachen, geometrischen Formen. So auch die Bad Ur-Ruf-Moschee, für die Architektin 2016 mit dem renommierten Aga Khan Award ausgezeichnet wurde. Ein schlichter Kubus aus Ziegelsteinen, ganz ohne moscheetypische Symbole wie Kuppel, Gold oder Grün. Im Sommer liegen hier nicht mal Teppiche. Nicht auf das Symbol komme es an, sondern auf die Qualität des Raums, sagt Tabassum.
Wenn ich eine Moschee gestalte, geht es um räumliche Qualitäten, um das spirituelle Gefühl, darum, wie das Licht in den Raum fällt. Es geht nicht um irgendwelche ikonischen Symbole. Ich empfinde Moscheen auch als Zufluchtsort. Vor allem in Gebieten, wo es sehr laut und chaotisch ist, kann dieser Ort eine Zuflucht der Ruhe sein.
Bis zum 11. Juni zeigt das Architekturmuseum der Technischen Universität München Marina Tabassums Arbeiten in der Pinakothek der Moderne. Für Gesprächsstoff sorgen auch die Kulturseiten vom 10. Februar. Mehr dazu von Ulrike Timm.
Beginnen wir polternd und enden wir leise. Das könnte das Motto der heutigen Kulturpresseschau sein, der Reihe nach. Polternd präsentiert sich Berlin ganz gerne und unterwirft ein Großereignis, Wahlen. Zweiter Versuch, Sonntag soll es klappen, seine Schatten voraus, auch in den Zeitungen. Die Taz hat eine Art Glücksrad konzipiert, eine kreisrunde Grafik, die man gleich drehen möchte. Woran die Wiederholungswahl jetzt noch scheitern kann, steht in der Mitte. Viele große und kleine Möglichkeiten werden geboten, natürlich die Klassiker. Es regnet, es schneit, die Sonne scheint, aber auch andere Optionen des Scheiterns stellt die Taz-Redaktion in den Raum. Kostprobe? Einige Wähler verwechseln das Bezirksamt mit dem Bürgeramt. Die Sachbearbeiter nehmen die Wahlzettel entgegen und sagen, Bearbeitungszeit etwa 6 Wochen. Rufen Sie uns nicht an, wir melden uns. Tata, tata, tata oder den hier. Die CDU schafft es nicht rechtzeitig, die Vornamen aller Berliner Wahlberechtigten zu checken. Mitglieder und Wähler der CDU rufen spontan zum Wahlboykott. Wenn Mahmut wählt, wählt Hartmut nicht. Rums. Das Wiederholungswahl-Scheiterbarometer finden Sie in der Taz. Auch die Süddeutsche Zeitung orientiert sich nach Preußen und meint, dass die Wahl für manche eine echte Tragödie sei, auf jeden Fall aber das spannendste Stück der Saison. Ob Bertolt Brecht das genauso sehen würde, müssen wir dahingestellt lassen. Vor 125 Jahren wurde der Dramatiker und Lyriker in Augsburg geboren. Hubert Spiegel listet in der Frankfurter Allgemeinen die Briefmarken auf, die es zu Brechts Ehren schon gab, angefangen 1957. Ein Jahr nach seinem Tod war Brecht, der doch immer unbequem bleiben wollte, schon nicht mehr so unbequem, als dass ihm die DDR eine Gedenkmarke verweigert hätte. Jüngster Brecht zum Kleben aber erscheint jetzt zum Gedenktag. 85 Cent kostet die Briefmarke. Sie zeigt auf orangem Grund ein Foto Brechts, eine Flüstertüte und ein Zitat: Ändere die Welt, sie braucht es. Der Satz stammt aus seinem wohl umstrittensten Stück überhaupt, aus Die Maßnahme. Aber wie gesagt, nun können wir ihn bequem kleben. Alle Feuilletons feiern die große Vermeerschau im Rijksmuseum Amsterdam. Verschwiegene Bilder, viel weiß man vom Maler immer noch nicht. Langsame Arbeiter, 2 Gemälde pro Jahr, Niederlande, Delft. Weit herumgekommen ist er nicht. Delft, seine Heimatstadt, hat er gemalt wie vor ihm und nach ihm keiner. Marcel Proust soll vor diesem Bild in Ohnmacht gefallen sein. Ein Frauenmaler, als noch niemand an die Quote dachte. Eine schreibt einen Brief, eine liest einen Brief, eine spielt Laute, sitzt am Spinett, sitzt über der Handarbeit, strickt, schläft, eine lacht, trinkt Wein, eine zeigt ihren Perlenohrring. So liebevoll wie lakonisch beschreibt es Hans-Joachim Müller in der Welt. Von neuen Forschungsergebnissen zum geheimnisvollen Maler berichtet die FAZ. Eine Sphinx lüftet ihr Geheimnis, schreibt der Tagesspiegel. Bei allem Lüften und Erkennen sind wir ganz sicher. Zauber, Magie und Bewunderung für die Sorgsamkeit des Malers Vermeer kommen dabei nicht abhanden. Am schönsten hat es wohl doch die Welt formuliert, unter der Überschrift »Das Glück liegt im Für-sich-Sein«. Vielleicht hat dieses ganze Werk in Wahrheit nur ein Thema – Selbstbegegnung. So braucht es kein Training, keine Sehhilfe, wie sonst bei mancher Kunst. Vermeer macht es einem wunderbar leicht und schwer zugleich. Zu bestaunen sind die Bilder im Amsterdamer Rijksmuseum noch bis zum 4. Juni. Und die Pressebeschauerin hat parallel zu diesen Zeilen spontan eine kleine Reise geplant.
Es greift um sich das Vermeer-Fieber. Ulrike Timm hat die Feuilletons für Fazit gelesen. Ich bin Sigrid Brinkmann und verabschiede mich in die Nacht.